Interessant, aber lebensfern und auch brotlos, so ist ja das Image. Der Studiengang Philosophie, das ist unser Wochenthema, was man da wo lernt, was man damit werden kann und aber auch die Frage, wie es eigentlich zu diesem zweifelhaften Ruf kommt. Denn das Nachdenken über die Welt und den Menschen berührt ja schließlich jeden von uns. Und zwischen der Vermittlung und der Alltagsrelevanz, da klafft offenbar eine Lücke. Das ist eine Lücke, die Richard David Precht schließen möchte, einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller unter den Philosophieabsolventen. Ja, unter anderem mit dem populärwissenschaftlichen Werk Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das neueste Buch Die Kunst, kein Egoist zu sein. Auch da sollen philosophische Überlegungen einem großen Publikum verständlich werden. Herr Precht, was müsste sich denn an den Unis verändern, damit das Philosophiestudium attraktiver wird?
Also ich glaube, ein großes Missverständnis in der heutigen Universitätslandschaft besteht darin, Philosophie als ein Fach zu bezeichnen. So als handelt es sich dabei um eine Spezial- oder Fachwissenschaft. Das ist Philosophie nicht, auch wenn sie ein bisschen in diese Richtung gegangen ist im 20. Jahrhundert. In früheren Zeiten war Philosophie die Kunst des Nachdenkens über das Leben, auch das politische, das gesellschaftliche, das Wirtschaftsleben. Das war so im alten Athen und das war auch in der Zeit der Aufklärung so. Also in den beiden Zeiten, in denen die Philosophie wirklich was zu sagen hat und die Gesellschaft auch positiv beeinflussen konnte.
Also man soll es nicht als Fach sehen, sondern?
Man sollte es eigentlich als eine Metadisziplin sehen, nämlich als das Fach, was über das Wissen der anderen Fächer nachdenkt.
Das ist natürlich leicht gesagt, aber natürlich schwer getan, weil wie soll man das umsetzen an der Uni?
Also wichtig wäre zum Beispiel, dass jeder Philosophiestudent im Grundstudium eine ganze Menge Spezialwissen zunächst einmal erwirbt. Ich wünsche mir zum Beispiel eine viel engere Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaftlern. Ein Philosophiestudent im 5. oder 6. Semester, der nicht weiß, wie das Gehirn aufgebaut ist, der ist eigentlich, der lebt nicht mehr in unserer Zeit.
Es müsste also interdisziplinärer werden, also auch andere Inhalte müssten her.
Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob es so sinnvoll ist, Philosophie als Einzelfach zu studieren oder ob es nicht besser ist, wie es in manchen Universitäten ist, es als Teil eines Studiums Generale aufzufassen. Dass man die ersten 2 Jahre, bevor man dann später Wirtschaft oder Jura studiert, auch Scheine in Philosophie machen muss. Ich finde es zum Beispiel von Dozentenseite viel interessanter, einen angehenden Biologen oder einen angehenden Richter zu unterrichten als einen Fachphilosophen.
Und solange da aber eine Reform auf sich warten lässt, was muss ich jetzt momentan mitbringen, um überhaupt erfolgreich zu sein im Philosophiestudium?
Naja, das Problem ist, dass man wirklich darauf drängen muss, dass Reformen in Gang gesetzt werden. Es ist ja so, ich meine, in den Universitäten gibt es seit langer Zeit Inzucht. Wenn Sie möglichst ähnlich unverständlich reden wie Ihre Lehrer, dann haben Sie die besten Karrieremöglichkeiten. Wenn Sie ähnlich umständlich schreiben, Sie werden quasi geprüft, ob Sie den gleichen Jargon fortsetzen. Und das ist ein ziemlich großes Problem, denn am Ende kommen Leute raus, die wir mit großem Aufwand, auch finanziellem Aufwand bezahlt haben, die aber für diese Gesellschaft verloren sind, weil sie ihr nichts zurückgeben können.
Dieses Problem haben allerdings auch andere Studiengänge, möchte ich jetzt mal sagen.
Philosophie ist ursprünglich die Frage nach dem richtigen Leben. Und andere Studiengänge, wenn Sie ein Archäologe sind zum Beispiel, dann kann man nicht erwarten, dass Sie der Gesellschaft große Metatheorien anbieten oder als Scout für Sinndefizit aktiv sind. Aber als Philosoph kann man das eigentlich von Ihnen erwarten.
Sie haben ja nun einen Oldschool-Betrieb jetzt in Köln erlebt in Ihrer Zeit als Student. Wie haben Sie das da trotzdem geschafft, sich die Liebe zur Philosophie zu erhalten?
Ach, ich bin relativ selten in Veranstaltungen gegangen und habe all die tollen Philosophen gelesen, deren Bücher man ja alle bekommen kann. Und habe mich während meines Studiums dem System relativ gut angepasst, sonst wäre ich ja auch nicht entsprechend da durchgekommen.
Genau, sonst hätten Sie auch nicht promovieren können.
Ja.
Sie nennen in Ihrem Bestseller Wer bin ich und wenn ja, wie viele die Hochschulphilosophie wirkungslos, das Professorenleben reizlos. Wann haben Sie da den Entschluss gefasst, Autor zu werden?
Ach, ich habe das relativ schnell gemacht nach der Promotion. Ich habe 94 promoviert, bis 95 ging meine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle. Und danach habe ich angefangen, für große Zeitungen zu arbeiten, vor allen Dingen für die Zeit. So, weil ich einfach irgendwann war auch das Gefühl, dass in der akademischen Philosophie die Luft relativ weit raus ist. Dann schreiben sie Bücher, die in einem Stil formuliert sind, dass nur einige hundert andere Leute sie verstehen können, also Briefe an Eingeweihte und Freunde. Außerdem ist der allergrößte Teil der Hochschulphilosophie Altbausanierung im Bereich des Geistes. Das heißt, sie beschäftigen sich mit Kant und mit Hegel und sie sind dann gut, wenn sie genau verstanden haben, was sie gesagt haben. Das sollen sie natürlich lernen, aber da dürfen sie nicht stehen bleiben.
Stattdessen machen Sie es dann anders mit Ihren Büchern, führen Sie ja quasi eine Art öffentliches Seminar mit Ihren Lesern. Nach der Einführung in die Philosophie mit Wer bin ich, haben Sie dann nachgelegt mit dem Titel Liebe ein unordentliches Gefühl und jetzt mit Die Kunst kein Egoist zu sein. Wollen Sie damit was Konkretes bewirken bei den Lesern?
Ja, ich möchte eigentlich bewirken, dass Menschen darin trainiert werden, etwas intelligenter über sich selbst nachzudenken, als sie das sonst machen. Und in meinem neuen Buch mache ich sogar ganz konkrete Vorschläge für den Umbau unserer Demokratie.
Inwiefern?
Naja, wir haben eine Verfassung, die, als sie 1949 verabschiedet wurde, eine sehr gute Verfassung war, aber eine Verfassung, die dem Volk nicht viel zutraute, aus sehr schlechter Erfahrung. Es war eine Angstverfassung, man hatte Angst davor, dass sich wieder Nazis ausbreiten, deswegen hat man dem Volk sehr wenig zugetraut. Heute ist das Volk viel reifer und mündiger und deswegen müssen wir unsere Verfassung umbauen, dass mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten, mehr Volksentscheide und so weiter da sind. Ich bin also in der Frage von Stuttgart 21 eindeutig auf der Seite der Protestierenden. Es zeigt, dass wir eine gewisse Sinnkrise in unserer Demokratie haben, wenn ein demokratisch legitimiertes Verfahren am Ende nicht den Willen des Volkes widerspiegelt.
Konkreter kann man als Philosoph dann wahrscheinlich gar nicht sein und aktueller. Meinen Sie denn, dass Sie mit Ihren Büchern da wirklich was bewirken?
Das kann ich relativ schwer beurteilen, aber was ich mache zum Beispiel, ich rufe auf, den Leuten, die mir zuhören, zu sagen, sie sollen selber bürgerschaftlich sich engagieren, zum Beispiel in einem Projekt, wo ich Schirmherr bin. Das Projekt heißt Mentor, die Leselernhelfer. Da geht es darum, dass man in Schulen geht und Kinder mit Migrationshintergrund Deutschunterricht beibringt, Lesen beibringt und auch Werte vermittelt. Das wäre der beste Beitrag, den dann jeder von uns zur Sarrazin-Debatte leisten kann. Dazu fordere ich auf und ich habe das Gefühl, dass sich die eine oder andere Ortsgruppe aufgrund meines Engagements tatsächlich gegründet hat.
Philosophie und Solidarität hängen da zusammen und Gesellschaft. Wie steht's mit der Ich-Betrachtung, mit dem Verstehen der Welt und des Menschen aus sich selbst heraus?
Die Frage habe ich nicht verstanden.
Ich meine damit, also Sie sehen Philosophie als eine gesellschaftliche Aufgabe.
Ja.
Und nicht mehr als ein Bedürfnis, erklären zu können, wo der Mensch herkommt.
Also Philosophie war von Anfang an eine gesellschaftliche Aufgabe. Wenn Sie die Texte von Platon und Aristoteles lesen, dann ging es bei Platon darum, wie die völlig korrumpierte Athener Gesellschaft verbessert werden könnte, zum Wohl aller. Also von Anfang an ging es um Politik. Und bei Aristoteles geht es in der Frage, was ein erfülltes Leben sein könnte, immer um die Frage, was ein erfülltes Leben mit anderen sein könnte. Diese Fragen sind uralt und sie sind heute noch die wichtigsten Fragen der Philosophie.
Ich gehe es jetzt mal etwas pragmatisch vielleicht an, aber jeder Philosophiestudent will ja hinterher auch leben und arbeiten und kann aber doch nicht jeder Bestsellerautor werden. Also an welcher Stelle könnte man Philosophen einsetzen?
Wenn Philosophen anders ausgebildet wären, zum Beispiel so, dass sie verständlich reden und dass sie überzeugende Texte schreiben, wenn sie sich mehr mit der Gegenwart beschäftigen als mit der Vergangenheit, dann sind sie auch auf dem Arbeitsmarkt prinzipiell wertvoll, weil sie natürlich als Berater arbeiten können, weil sie in Instituten arbeiten können, weil sie Anthropologie-Folgenabschätzung betreiben können. Also überlegen, was wird aus uns, aus den Menschen, aus seinen Sinnbedürfnissen in der Zukunft. Alles das ist wichtig für unsere politische Kultur und wenn die Leute einmal da sind, wird es die Institutionen dafür auch mittelfristig geben.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Gerne.